Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast hier in das Studio von Extra ETF eingeladen, nämlich Klaus Hecher vom ETF-Anbieter BNP Paribas. Wir schauen uns mal an, was ETF-Anleger für ETFs im ersten Halbjahr gekauft haben, welche da besonders favorisiert waren, wohin die Gelder geflossen sind. Und wenn dich das näher interessiert, dann solltest du dir unbedingt dieses Video anschauen. Viel Spaß! So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra ETF Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Schön, dass du mal wieder heute vorbeischaust hier im Studio bei Extra ETF. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, ja, was sich so tut im ETF-Markt. Wir schauen mal auf den Stand 30.06., also wir können das erste Halbjahr uns mal anschauen. Was haben institutionelle Anleger, was haben Privatanleger gekauft, in welche ETFs ist da das Geld geflossen? Da bin ich schon sehr gespannt, was du jetzt zu berichten hast und ja, schön, dass du da bist.
Ja, trotz Eisdielenwetter immer schön bei dir hier im Studio und dann gehen wir doch gleich mal drauf ein.
Genau, also wir haben ja gesagt schon gerade Stand Juni 2025, also wir schauen jetzt mal das erste Halbjahr und da gab es ja schon wieder signifikanten Zufluss in die ETF-Industrie. 147 Milliarden Euro berichtet ihr da in eurem Report. Das ist schon ordentlich. Ja? Also der ETF-Markt hat sich wirklich etabliert und ist auch ein Wachstum hier nicht, das Wachstum wird nicht unterbrochen.
Ja, das sind immer wieder neue Rekordwerte. Die hatten wir in den letzten Jahren schon immer beobachten können. Und wir liegen dieses Jahr zum Halbjahr mit 147 Milliarden deutlich über die Hälfte der Zuflüsse vom letzten Jahr, die schon knapp über 250 Milliarden auf das ganze Jahr bezogen waren. Also man sieht, bei ETFs geht's aufwärts. Und dann ist natürlich immer die Frage, in welche Anlageklassen fließt das Geld? Und die Aktien haben hier wieder dominiert. Das macht dann immerhin 117 Milliarden dieser 147 Milliarden aus. Und da war natürlich gerade am Anfang viel Bewegung drin, zwischendurch mal Ernüchterung, hat es gesehen am US-Markt. Plötzlich sind dann DAX-Aktien und europäische Aktien stark gefragt gewesen. Und das hat sich natürlich dann sofort in den entsprechenden ETF-Flows wiedergespiegelt.
Wer kauft denn ETFs? Also klar, 147 Milliarden, das werden jetzt nicht Sparpläne sein, aber ist natürlich institutionell getrieben. Oder gibt es da spezielle Käufergruppen oder sagst du, nein, der ETF, der hat sich eigentlich also wirklich in alle Bereiche ausgebreitet. Natürlich Privatanleger bei den Direktbanken, aber auch im Private Banking, bei Versicherungen, institutionellen Kunden überall.
Also es ist so, dass natürlich alle Segmente wachsen, aber es fällt schon auf, dass die selbstgesteuerten Privatanleger ein überproportionales Wachstum bei ihren ETF-Investments an den Tag legen. Das ist eindeutig zu beobachten. Und dann ist es so, dass die Privatanleger natürlich am liebsten Aktien-ETFs kaufen. Die sind kaum an Anleihen-ETFs interessiert. Und da wiederum dominieren ETFs auf globale Aktienindizes. Also man will die große Streuung haben, was ja auch richtig ist. Und MSCI World ist sicherlich noch der am meisten nachgefragteste Index bei den ETF Zuflüssen von Privatanlegern.
Ja, du hast ja auch eine Zahl mitgebracht, 33,6 Milliarden Euro sind in Anleihen-ETFs geflossen. Das ist natürlich deutlich weniger als die 117 in Aktien-ETFs. hast du da den Eindruck, du hast schon so ein bisschen beantwortet, aber hast du den Eindruck, dass sich da bei den Privatanlegern auch was verändert? Also sprich, dass immer mehr Anleihen, ETFs dann auch gekauft werden? Weil ich meine, klar, in den letzten 10 Jahren hatte man niedrige Zinsen und Privatanleger haben ja immer noch die Möglichkeit, mal auf ein Tagesgeld oder auf irgendein Zinsangebot zu wechseln. Da ist der Anleihen-ETF jetzt vielleicht nicht unbedingt so das Maß aller Dinge.
Ehrlich gesagt kaum.
Okay.
Also das Einzige, was durchaus beliebt war, war bei Privatanlegern ETFs auf den Geldmarktzinssatz, auf den EZB-Satz.
Der würde dann auch in den Anleihenbereich reinfallen? Oder ist das noch
das extra? Das ist doch ein bisschen extra, würde ich das sehen. Ne? Denn man hat ja beim Geldmarktzinssatz kein Zinsänderungsrisiko, was bei Anleihen dann schon der Fall ist, je nach Laufzeit. Aber die Anleihen-ETFs, die haben eine hohe Bedeutung, insbesondere in der Vermögensverwaltung. Denn es ist unheimlich schwierig, in einzelne Anleihen zu investieren. Die sind oft gar nicht so verfügbar am Markt. Wir erinnern uns, als Draghi gesagt hat, man kauft mal alle Anleihen auf. Da gab es kaum was am Markt und das hat sich so ein bisschen fortgesetzt. Dann ist es so, dass die Stückelungen oft sehr hoch sind und damit für Privatanleger Depots ungeeignet sind. Man kann schlecht dann eine 100 oder 200.000 Euro Stückelung auf ein Anleihe, auf ein Wertpapierdepot eines Privatkunden entsprechend aufteilen. Dann kommt noch dazu, dass die Liquidität in einem ETF auf Anleihen oft höher ist als in der Anleihe selber. Deswegen werden Anleihen-ETFs sehr stark eingesetzt von Vermögensverwaltungen bei Banken oder von unabhängigen Vermögensverwaltern. Die haben also diesen Mehrwert, den Anleihen-ETFs hier liefern können, erkannt und setzen diese entsprechend ein.
Ich glaube, dass Privatanleger das auch erkennen werden, immer mehr. Sehe aber auch, also ich finde halt eine Anleihe ist signifikant komplexer als eine Aktienanlage.
Absolut.
Das haben wir ja auch, glaube ich, schon mal diskutiert. Du hast unterschiedliche Bonitäten, du hast Laufzeiten, dann hast du, sagen wir mal, Rendite und Zins. Was ist da der Unterschied? Genau. Wie wirkt das? Also es gibt da viele Parameter, die man da mit berücksichtigen muss. Plus die Währung darf man nicht vergessen. Ja. Und die letzten, bleiben wir mal bei den 10 Jahren, war es ja gar nicht notwendig, irgendwie was im Anleihenbereich zu machen, weil man quasi auch nichts falsch machen konnte, wenn man mehr oder weniger nur auf die Aktie gesetzt hat.
Ja, ja, das aber ist jetzt natürlich für eine Gesamtallokation eine schwierige Aussage, genau. Aber du hast natürlich recht. Und man muss ja auch sehen, dass in der Zeit, als die Zinsen, gerade die langfristigen, sehr stark angestiegen sind, sind natürlich auch Buchverluste auf langlaufenden Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen entstanden. Und das versteht dann ein Privatanleger kaum.
Ja, wenn die Zinsen steigen, warum fällt da das? Ja, also diese Wechselwirkung zwischen Zins und Rendite. Aber ich nehme das schon wahr, dass da immer mehr Nachfrage kommt, weil das sehen wir bei uns auch, was bei uns an Fragen gestellt wird. Auch das Thema Anleihen an sich, also Einzelanleihen, wird immer mehr noch nachgefragt. Insofern kann ich das verstehen. Das Schöne ist ja auch bei dem Thema Anleihen, ich will da gar nicht zu tief eingehen, aber du hast da ja auch eine tolle Bandbreite. Ja, man kann variabel verzinsliche Anleihen, man kann inflationsgeschützte Anleihen. Dann hat man die verschiedenen Währungsräume. Im Dollar ist das Zinsniveau deutlich höher als im Euroraum. Zum Beispiel habe ich natürlich auch Währungsrisiken oder auch Chancen. Also da gibt es viele, viele Parameter. Das ist ein super spannendes Segment, wenn man es in einem Portfolio-Kontext auch sieht. Das machen halt momentan, wie wir festgestellt haben, wenig Privatanleger,
genau,
weil sie sich so nicht richtig, glaube ich, auch rantrauen an das Thema.
Ja.
Ja. Das schauen wir mal wieder zurück zu dem Aktienbereich. Da ist mir aufgefallen, wir haben ja gesagt, dass die Zuflüsse da sehr, sehr hoch waren. Und wenn man dann mal reinguckt, da haben wir auch eine Grafik nämlich vorbereitet, wo sind denn auch Assets reingeflossen und wo sind welche rausgeflossen? Was kannst du denn da berichten?
Der Spitzenreiter waren weiterhin ETFs auf globale Indizes. Und das hatte ich ja schon am Anfang erklärt, dass dort überwiegend die privaten Anleger unterwegs sind. Dann ist es so, war dieses Jahr, das ist eine Ausnahme, haben Flows in ETFs auf europäische Aktien stark die Flows terminiert. Das war früher mal umgekehrt. Da hatten immer über die letzten 10 Jahre ETFs auf US-Aktien, die zum Beispiel den S&P 500 oder einen vergleichbaren Index anbieten, deutlich die Nase vorn. Und die Wertentwicklung hat dieser Beobachtung auch recht gegeben. Und dieses Jahr ist seit Februar alles anders. Mal sehen, wie lange diese Ausnahmesituation anhält. dass eben europäische Aktien stärker gefragt sind im ETF-Format bei europäischen Anlegern. Ich habe gerade vorher noch ein Interview von einem Volkswirt in der Börsenzeitung gelesen und der sagt eben, dass man eben aufgrund der schwierigen Situation in den USA und dieser Unberechenbarkeit, die man da drüben von der Politik her beobachten kann, durchaus weitere Chancen auf Outperformance für europäische Aktien entstehen können. Genau weiß man es nie, aber diese Analyse fand ich jetzt durchaus sehr rational.
Ja, ich glaube, früher war das halt immer, oder früher vor vom Jahr, war das halt immer gefährlich, USA so ein bisschen außen vor zu lassen, weil halt die Tech-Werte so stark gelaufen sind. Und jetzt gibt es halt auch vielleicht Gründe, warum Europa durch strukturelle Veränderungen oder durch diese großen Infrastrukturpakete auch halt wieder ein bisschen bessere Performance halt erwirtschaften kann.
Ja, ja. Ja, der größte Schub war ja schon, bevor die Wahl in Deutschland stattgefunden hat, nämlich als er noch Herr Merz als Wahlkämpfer angekündigt hat, dass eben die Bundesrepublik Deutschland ihr Verteidigungsbudget und Infrastrukturausgaben stark anheben werden. Und das Ganze findet ja nicht nur in Deutschland statt, sondern auch auf europäischer Ebene.
Mhm. Die Aktienmärkte in Europa haben ja jetzt sehr stark performt. Und du hast schon gesagt, dass Volkswirte quasi schon auch davon ausgehen, dass Europa mehr gekauft wird. Mhm. Weißt du da, wie viel europäische Aktien in den Portfolios so ungefähr allokiert sind? Also weil ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt, sagen wir mal, so ein klassisches Portfolio meinetwegen 30% Europa hatte und 50% USA meinetwegen. Und wenn da jetzt nur 10% sozusagen umgeschiftet werden zugunsten europäischer, dann ist es ja ein riesengroßer Kapitalbetrag, der sozusagen wieder zurückkommt. Hast du da irgendwelche Zahlen? Oder?
Das kann man jetzt nicht so genau messen.
In der Strategie.
Aber da geht es um hohe Milliardenbeträge, das ist ganz klar. Ich meine, man muss jetzt mal länger in die Historie zurückgehen. Ich meine, als ich 2008 im ETF-Geschäft angefangen habe, da haben sich bei deutschen Privatanlegern alle um den ETF auf einen DAX-Index geschlagen. Und da waren ausländische Investments gar nicht so en vogue. Also in den S&P 500 oder in einen MSCI World ETF zu investieren, war damals noch exotisch für Privatanleger. Aber die Journalisten haben da viel Aufklärungsarbeit geleistet und vor dem Home-Bias gewarnt und auch die Chancen einer weltweiten Diversifikation nahegelegt. Und damals war es auch so, da war das Gewicht von US-Aktien im MSCI World ca. 30%, heute haben wir 70%. Und der Grund ist einfach die gute Performance, die es in diesen vielen Jahren dazu beigetragen hat, dass sich die Gewichtung eben so verschoben hat.
Ja, wenn man sich den großen DAX-ETF von iShares anschaut, der hatte damals zu der Zeit, wurde gesprochen, was der auch ein x-fach höheres Fondsvolumen als er heute hat. Also der im Endeffekt ist der ja komplett am Rückwärtsgang.
Und auch bei den Sparplänen ist natürlich der MSCI World als Underlying eines ETFs am meisten gefragt.
Ja, das zeigt man sich ja auch in den globalen Bereichen. Wie schätzt du denn das ein, gerade das Thema Nachhaltigkeit? Ja, ist das vorbei? Also, weil man hat ja den Eindruck, dass so in den letzten ein, zwei Jahren das ein Riesenthema war und ganz wichtig und ESG und SRI, diese ganzen Faktoren. Und jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, dass das gar nicht mehr so gefragt ist oder nicht mehr so wichtig ist?
Also da muss man ein bisschen weiter ausholen. Also die Story ist auf keinen Fall vorbei. So viel kann man schon mal festhalten. Man kann natürlich schon beobachten, dass die Zuflüsse in ETFs, die nachhaltige Aktienindizes abbilden, etwas rückläufig waren. Und der Grund war eben, dass vor mehreren Jahren haben alle diese streng nachhaltigen Indizes nachgefragt über ETFs. Also viele Ausschlüsse, hohe Selektivität. Das heißt, in jedem Sektor sind nur 25% der Aktien übrig geblieben. Umgekehrt 75% ausgeschlossen worden. Und das führt natürlich zu einem hohen Abweichungspotenzial zum traditionellen Index. Das war in 2021 und 2022 interessant, weil dann die entsprechenden streng nachhaltigen Indizes deutlich besser performt haben als die Standardindizes. Und dann hatten wir plötzlich in 2023 und 2024 den umgekehrten Effekt, dass eben starke Underperformance geherrscht hat. Und das hat natürlich dann die Anleger aus diesen strengen, nachhaltigen Indexkonzepten vertrieben, vergrault. Und die haben auch diese Typen von Aktien-ETFs im großen Stil verkauft. Ich habe jetzt gesagt, ESG ist nicht tot, aber ESG fand anders jetzt statt. Wir hatten interessanterweise mindestens den gleichen Betrag an Neuinvestments in ESG-Aktien-ETFs mit einer deutlich leichteren Ausprägung. Das heißt, wenige Ausschlüsse, es bleiben ungefähr 80% oder 85% der Aktien vom Ausgangsindex im nachhaltigen Index. Und wir haben da so ein spezielles Konzept von MSCI entwickeln lassen, das eben den Tracking Error, also die Schwankungsintensität gegenüber dem Standardindex minimiert. Und dieses Indexkonzept setzt es am erfolgreichsten von allen am Markt üblichen Modellen um. Und da ist natürlich unheimlich viel Geld reingeflossen, weil dann hat der Anleger die Sicherheit, okay, ich habe Nachhaltigkeit in gewissem Maße, das reicht mir, und habe aber kein Risiko oder nur ein extrem niedriges Risiko gegenüber dem Standardindex performancemäßig abzuweichen.
Das läuft hervorragend. Das ist dann auf globale Märkte auch anwendbar oder ist es europäisch? Genau. Ist es eine Serie von verschiedenen?
Da gibt es eine Serie von ETFs, sowohl global, Europa, USA, Japan, Emerging Markets, China. Also da ist die Auswahl ziemlich groß. Und das Beruhigende für den Anleger ist, er hat Nachhaltigkeit, aber der negative Überraschungseffekt bei der Performance, der bleibt immer spannend.
Das verlinkt man am besten mal in der Videobeschreibung. Da kann ich einen Link setzen zu diesen ETFs, da kann man sich das mal anschauen. Was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt bei den Aktiv-ETFs, die sind natürlich für die Industrie ein großes Thema. Da hatten wir auch im Kanal auch schon die ein oder anderen Gespräche drüber. Wie ist da so deine Sichtweise? Wie investieren da Anleger in aktive ETFs? Und vor allen Dingen, warum glaubst du, dass dieses Segment jetzt so populär ist? Weil eigentlich könnte man ja sagen, also keine Ahnung, die letzten 15 Jahre, seit wir das Magazin machen, immer breit streuen, niedrige Kosten, möglichst passiv, am besten alles kaufen und möglichst nichts machen. Und jetzt kommt gerade so eine Entwicklung bei Aktiv-ETFs. Und ich weiß auch, dass wir zum Beispiel, wenn wir Videos darüber machen, da immer ganz kritische Kommentare kommen. Aktiv-ETFs, wieso braucht man das? Wie ist da deine Einschätzung? Und warum glaubst du, dass Anleger dann doch so stark in Aktiv-ETFs investieren?
Ja, also wir sehen, dass das Angebot an unterschiedlichen aktiv gemanagten ETFs stark zugenommen hat. Und wir sehen aber auch, dass das Anlegerinteresse zugenommen hat. Und auf der Aktienseite ist es zum Beispiel so, dass 6,3% der Flows in ETFs gehen bereits in aktive ETFs. Das mag vielleicht eine niedrige Zahl sein, aber immerhin. Und bei den Assets sind es bisher nur 2,5%. Mhm. Und das klingt niedrig, aber man sieht, dass der Wachstumstrend durchaus steil ist, wenn auch auf niedriger Basis. Und das Interesse kommt natürlich daher, dass man natürlich sich die Konzepte, sagen wir mal, wenn man die durchliest und dann gibt es vielleicht auch eine schlüssige Begründung, warum man mit einem quantitativen Ansatz oder einem Ansatz, der Research-Kriterien einbezieht, etwas besser abschneiden kann als der Index. Und das lockt Anleger an und die Chance hier vielleicht auch nur auf 20 oder 30 Basispunkte Outperformance, das würde ja schon mindestens die Gebühren finanzieren, lockt eben Anleger an.
Wie schätzt du so die Entwicklung dieses Segments ein? Ist es so, dass jetzt zum Beispiel Leute sagen, ja gut, okay, probiere ich mal aus und schau mal, ob die das wirklich schaffen, was sie sozusagen versprechen? Ja.
Naja gut, die Anleger schauen natürlich schon drauf, wenn ein Konzept am Markt kommt, da gibt es natürlich auch gewisse Backtestings, die man sich anschauen kann, wie hätte das in der Vergangenheit funktioniert? Oder wenn Produkte schon eine Zeit lang auf dem Markt sind, dann kann man ja auch beobachten, wie sich's denn in der Realität behauptet hat und treffen dann natürlich auf Basis dieser Beobachtungen Entscheidungen für oder gegen solche Produkte. Ich meine, eins ist klar, wenn jemand in so ein Produkt investiert nach 3 Jahren feststellt, es hätte gar nichts gebracht gegenüber einem klassischen Index-ETF, dann wird er sich wieder verabschieden. Also diese Produkte können langfristig nur überleben, wenn sie wirklich eine leichte Outperformance gegenüber dem Index.
Besseres Chancenrisiko,
genau.
Kann ja auch sein.
Und aktiv ist natürlich die richtige Beschreibung, weil man ja nicht offiziell einen Index abbildet. Aber inhaltlich würde ich es häufig als Enhanced Indexing beschreiben, weil man ja versucht, ja nur durch gewisse Abweichungen vom Index etwas besser dazustehen als der Index.
Ich denke halt, ich meine, das habe ich aber auch schon mal gesagt hier auf dem Kanal, das Problem ist halt, wenn man sich wirklich mit dem Thema näher auseinandersetzen will, muss man wirklich jede einzelne Strategie richtig verstehen.
Ja.
Und natürlich sind die nicht vergleichbar. Also der eine macht so, der andere macht so. Und das macht es, finde ich, schon relativ schwierig, wirklich jetzt zu sagen, okay, ich suche mir vielleicht eine andere Alternative für den amerikanischen Aktienmarkt, nenne ich jetzt mal.
Ja.
Hab vielleicht einen S&P 500. Und auf der anderen Seite habe ich verschiedene aktive Strategien. Mhm. Und ja, dann.
Wenn wir jetzt wiederum an unseren Privatkunden denken, wenn er sich für einen aktiv gemanagten ETF entscheiden sollte, dann wäre das vorher mit entsprechenden Hausaufgaben verbunden und Analysearbeit. Die Zeit sollte man sich dann auch nehmen, um zu verstehen, was in der Strategie überhaupt gemacht wird.
Jetzt hat man ja bei den klassischen aktiven Fonds, also die Ursprungsargumentation für einen klassischen passiven ETF war ja passiv günstig, aktive Fondsmanager schaffen es nicht, den Index zu schlagen. Ich bin ja schon grundsätzlich der Meinung, dass es Menschen gibt, die durch eine systematische Herangehensweise oder vielleicht eine bessere Analysefähigkeit, vielleicht auch ein Quäntchen Glück, besser als der Markt sein können. Mhm. Aber ein Hauptnachteil von den aktiven Fonds waren ja die Gebühren. Die waren halt einfach strukturell, sagen wir mal, vielleicht 1,5% waren die Fonds mit Kosten belegt. Jetzt habe ich bei den aktiven ETFs vielleicht 0,5%, also deutlich günstiger. Ist damit dann auch die Chance und die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein aktiver ETF wirklich seinen Markt schlägt, weil zumindest mal die Kosten, dieser Nachteil, der Malus dieser Kosten ja wegfällt?
Ja, das hast du vollkommen richtig erkannt. Das Problem der klassischen aktiven Investmentfonds sind natürlich die exorbitant hohen laufenden Kosten, die es natürlich schwer machen, einen Index zu schlagen. Jetzt ist es ja so, dass die aktiven ETFs eigentlich relativ niedrige Gebühren haben. Die liegen ja oft nur auch wie zwischen 20 und 40 Basispunkten. Also das ist schon auch kompetitiv und ja gar nicht so viel mehr als der klassische Index-ETF. Mhm. Und wenn man dann eben, da hat man schon die Chance, diese Kostendifferenz, die ja gering ist, entsprechend aufzuholen.
Aber haben wir dann ich glaube, es gibt ja nur über 60.000 Fonds, aktiv gemanagte Fonds, haben wir dann in 5 Jahren 2.000 aktive ETFs?
Das kann passieren.
Glaubst du wirklich?
Ja, wieso nicht?
Ja, weil ja, wie wir sehen, ist ja, dass ganz viele aktive Fondshäuser jetzt alle sozusagen diesen ETF-Mantel. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, weil da kommen
immer wieder. Also ich sage eins, es werden unheimlich viele Anbieter probieren. Und einige werden halt dann keine Performance, die im Urgau ausschaut, ausweisen können. Die werden sich dann wieder zurückziehen müssen. Aber ich glaube schon, dass die ein oder andere gute Idee dabei ist. Und das wird schon funktionieren.
Ja, wir fangen jetzt schon bei uns an, uns so ein bisschen auf diesen Boom vorzubereiten. Also bei uns wird jetzt, das ist gerade in der Umsetzung, bei jedem aktiven ETF in der ETF-Suche schon so ein Flag gesetzt. Mhm. Das haben wir bei nachhaltigen Produkten auch, so ein grünes Flag, damit man das auf den ersten Blick sieht, ah, das ist nachhaltiger. Wird es bei den aktiven ETFs auch geben, damit man das gleich in der
Suche. Genau, und dann kommt ja noch ein ganz anderer Aspekt dazu, nämlich die Handelbarkeit. Mhm. Wir sehen ja, dass eben gerade auch die jüngere Generation, die eben so verstärkt in den ETF-Markt einsteigen, das alles über eine benutzerfreundliche App machen und dort handeln. Und das können sie jederzeit machen beim ETF an den entsprechenden Handelsplätzen. Beim aktiven Fonds wird es dort schwierig, den überhaupt dort zu finden. Oft ist er nicht handelbar über einen Online-Broker. Also von daher ist natürlich auch die Zugangsmöglichkeit, an einen aktiven ETF ranzukommen, leicht. Während der aktive Investmentfonds, den kriegt man eigentlich nur über einen Berater Und da ist der Berater daran interessiert, möglichst viel Provision zu basieren.
Ja. Ich finde noch einen Aspekt, da war ich kürzlich auch in einer Veranstaltung und der Referent hat da eigentlich einen ganz guten Vergleich gemacht. Mhm. Weil es ist ja immer die Frage, das merkt man auch so von der Grundstimmung gegenüber aktiv ETFs bei eher so sehr Passiv-Fans. Ja. Mhm. Die sagen sozusagen, jetzt nutzt die aktive Fondsindustrie den guten Brand des ETFs, um sozusagen da ihr Produkt hintenrum einzuführen. Mhm. Ich würde das aber ein bisschen anders sehen und dazu passt nämlich der Vergleich. Der Punkt ist, der Handel von einem ETF funktioniert halt komplett anders wie der Handel von einem klassischen aktiven Fonds, hast du schon angesprochen. Und der Vergleich, der da gemacht wurde, war, es ist ungefähr so, einen aktiven Fonds zu kaufen, wie wenn man jetzt zum Beispiel in einen Autohändler geht und sagt, ja, ich hätte gern, einen BMW gekauft. Und dann sagt der Autohändler, ja, kannst du machen, musst dich unterschreiben und ich sage dir in 2 Tagen, was der Preis ist. Ja, das ist ja im Endeffekt das Gleiche beim Fonds, weil man einfach nicht weiß, was der Ausführungskurs ist. Und beim ETF, wissen wir alle, haben wir den Vorteil, ich platziere jetzt die Order, ich kriege jetzt den Preis und im Hintergrund findet alles statt. Und das ist aus meiner Sicht der Hauptvorteil eigentlich von einem aktiven Haus, dass sie einfach sagen, meine Produkte sind einfach jetzt viel zugänglicher. Mhm. Und das ist die moderne Art sozusagen in einen Fonds, in Vehikel zu investieren. Kein Mensch will irgendwo jetzt eine Anlageentscheidung treffen, auch in den schwierigen Marktphasen und dann in 2 oder 3 Tagen wissen, zu welchem Kurs ich ausgebaut werde. Also und deswegen glaube ich, wird das auch schon boomen. Und am Ende müssen sie sich alle sozusagen selbst beweisen, wenn ein ETF keine Daseinsberechtigung hat oder keine aktive Strategie, dann wird es ja wieder verschwinden. Schauen wir noch mal ganz kurz ein anderes Thema, nämlich das Thema Schwellenländer und China, weil da ist ja auch die Performance teilweise jetzt gar nicht so schlecht gewesen. Wie hast du da so, was lässt sich da aus den Flows der ETFs ablesen?
Ja, also die Flows haben sich dorthin verbessert. Aber wenn man es mal so bezeichnen kann, für Emerging Markets Aktien war ja mindestens 3 Jahre saure Gurkenzeit. Da ist wenig passiert, schlechte Performance, wenig Flows. Das hat sich jetzt verbessert. Und mal sehen, wie lange dieser Trend anhält. Und gerade weil man eben da etwas, wie soll man sagen, bei USA plötzlich zurückhaltender war, sind natürlich auch Flows dann teilweise in die Emerging Markets ETFs geflossen.
Jetzt wird diversifiziert, also USA runter, rein in Europa, rein in Schwellenländer und dann eigentlich als größtes Schwellenland dann. Mhm. Ja.
Auch die chinesischen Aktien haben sich gut behauptet. Gerade in den letzten 12 Monaten eine sehr gute Performance hingelegt, aber eben auch nach einer langen Durststrecke mit schlechter Performance, also Turnaround, könnte man durchaus dazu sagen.
Schwieriges, man weiß nie, wohin der Markt sich entwickelt, aber diese politischen Zölle hoch, runter, Sondergenehmigung nicht, also das macht es ja wirklich sehr, sehr schwierig. Sich zu entscheiden. In eurem Report, da war noch ein Aspekt, den finde ich auch ganz, ganz spannend. Da ging es um die Währungsabsicherung von Portfolien sozusagen. Mhm. Jetzt wollen wir das Thema nämlich, würde ich gerne mal ansprechen, weil da sieht man nämlich eine ganz tolle Grafik, auch wie sich so die Hedging-Kosten sozusagen verändert haben. Mein Eindruck ist ein bisschen, dass Anleger sehr wenig währungsgesicherte Produkte kaufen. Es gibt sehr viele, aber letztendlich kauft man meistens dann immer die Original, also die ungehedgte Variante. Wie ist da so deine Einschätzung? Kann man da aus den Flows auch was ablesen oder einfach nur so deine persönliche Erfahrung?
Also in dem Fall vielleicht weniger aus den Flows, aber da hilft auch eine langfristige Beobachtung. Das erste Beispiel S&P 500 ETF. Wir haben den eben klassisch, wo man eben im Dollar drin ist, aber auch eine in Euro gehedgte Anteilsklasse. Und da sind auch einige hunderte Millionen.
Die Performance wäre ja bei der Variante deutlich besser, ne? Weil die Währung der Dollar ja sozusagen sich jetzt negativ.
In diesem Jahr schon, weil der Dollar eben um über 10% abgewertet hat gegen Euro. Und genau in so einem Szenario hilft dann die währungsgehedgte Variante eines ETFs. Ein noch krasseres Beispiel sind japanische Aktien. Wir hatten da 2023 eine super Performance am japanischen Aktienmarkt. Aber hätte ein europäischer Investor ungehedged investiert, dann wäre kaum was übrig geblieben. Mhm. Und das war ein Jahr, wo natürlich dann ein in Euro gehedgter Japan Aktien-ETF dann eben die Original-Performance des Index gezeigt hat und natürlich dann den Anleger glücklich gemacht hat.
Aber diese Absicherungen, die kosten ja auch was, oder? Also ich meine, die
gibt es ja nicht umsonst. Das kommt auf die Zinsdifferenz drauf an. Also so eine Faustregel ist, würde ich jetzt in einen Aktienmarkt oder in eine Währung investieren, die einen höheren Zinssatz hat als der Euro, dann ist das ungefähr mit der Zinsdifferenz an Hedgingkosten quasi
anzunehmen. Bezahlen. Also sprich jetzt US-Dollar zum Beispiel 5%,
genau.
Euro 3, dann wären es 2%.
Das ist ungefähr 2%. Gegenüber dem japanischen Yen hatte man sogar einen kleinen positiven Effekt. Da hätte die gehedgte Variante sogar einen kleinen Kostenvorteil gehabt.
Das war ja immer dieser Carry Trade, ne?
Ja,
wo man sich in Yen verschuldet hat und das Geld sozusagen dann in höher verzinslich angelegt hat.
Und vielleicht da noch ganz wichtig, bei Anleihen finde ich das Thema noch wichtiger. Ich meine, bei Aktien geht man rein und man akzeptiert auch häufig das Währungsrisiko, auch bei US-Aktien, die sind nun mal an der New York Stock Exchange im Handel und dort wird halt in Dollar gehandelt. Also für viele Anleger ist das eigentlich kein Problem.
Die Unternehmen haben ja quasi innerhalb des Unternehmens auch bestimmte Absicherungen. Genau. Also die haben ja auch Devisengeschäfte und so weiter.
Und die sichern ja auch Erträge, die nicht in der Heimatwährung reinkommen, ab und so weiter. Aber bei Anleihen ist das noch interessanter. Also ich würde bei Dollaranleihen, da ist es ja noch wichtiger, dass man dann zum Beispiel in Euro gehedged investiert. Denn wir reden ja dann von Ertragspotenzial von 3-4% oder 5%. Und wenn dann die Währung 10% gegen einen arbeitet, das ist natürlich dann hässlich.
Aber rechnet sich das überhaupt? Weil wenn ich jetzt die Zinsdifferenz an Kosten habe, dann
schwierig. Ja. Aber trotzdem, gutes Beispiel, wo auch oft die in Euro gehedgte Variante gefragt wird, sind in Dollar denominierte Schwellenländeranleihen, die eine hohe Rendite haben. Und wenn ich dann, was weiß ich, 7% Rendite auf dem Papier habe, da bin ich auch mal bereit, mit 2% Hedgekosten mir quasi den Ertrag im Euro zu sichern.
Ja, ich glaube, man muss sich das halt überlegen. Ich finde, das ist schon wieder, also klar, bei Anleihen ist wieder was anderes, aber Privatanleger, haben wir ja vorhin gehört, investieren ja nicht so viel in Anleihen. Im Aktienbereich, finde ich, ist es schon wieder eine sehr aktive Entscheidung, also sich gegen einen also letztendlich ist es ja zu sagen, die Aussage, ich will jetzt kein Dollar-Verhältnisrisiko, ich will jetzt mit einer Währungsabsicherung.
So ist es.
Dann und wenn könnte man eigentlich auch sagen, dann kaufe ich halt europäische Aktien.
Mal abgesehen jetzt von diesem ersten Halbjahr, wo eben für Dollar eine währungsgehedgte Variante nach Euro funktioniert hätte, hatten wir vorher einen extrem langen Zeitraum, wo der Dollar gestiegen ist gegenüber dem Euro. Und da wäre es natürlich genau falsch gewesen, in eine gehedgte Variante zu gehen.
Ja. Sehr spannend. Also das finde ich immer interessant, was man aus so Entwicklungen und Flows heißt ja immer so schön, aus den Investments sozusagen herauslesen auch kann. Jetzt mal so für das zweite Halbjahr, so zum Abschluss, was sind denn da aus deiner Sicht so die bestimmenden Themen? Ist es dann einfach eine Fortsetzung von diesen Entwicklungen? Also klar, Anleihen-ETFs werden auch stark steigen, Aktiv-ETFs wahrscheinlich auch. Gibt es noch andere Aspekte? Oder was?
Ich glaube schon, dass es eine Frage der Zeit ist, dass dann auch wieder ETFs auf US-Aktien stärker im Fokus stehen bei den deutschen oder europäischen Anlegern. Da bin ich überzeugt davon. Ein aktuelles Thema, wir hatten ja einige Neuauflagen von ETFs, die in den Defense-Sektor investieren. Ich denke, da muss man ein bisschen auf die Bewertung gucken, aber da scheint ja doch noch irgendwie langfristig Potenzial für den Sektor da zu sein. Mhm. Aufgrund des Aufrüstungspotenzials, nicht nur in Deutschland, sondern für alle NATO-Staaten. Also da könnte sich noch einiges tun. Wir sehen auch Interesse an diesen Geldmarkt-ETFs, die also in den Euro-Overnight-Zinssatz investieren. Wir haben da eine ganz spannende neue Variante auf den Markt gelegt. Ich meine, diese Art von Zins den man da bekommt, das kann man nur synthetisch, also über Swaps in einem ETF darstellen. Das geht gar nicht anders.
Das aber dafür den Vorteil, dass natürlich die Charts auch ganz konstant eigentlich wie am Schnürchen sozusagen
nach oben gehen. Genau, da gibt es jedes Jahr und jeden Tag einen Penny drauf, so ungefähr. Und wir haben eine Variante gewählt, die, sagen wir mal, von der Art der Konstruktion eine höhere Rendite als diesen Euro-Overnight-Satz ermöglichen kann. Also im Zweifelsfall könnte da bis zu 30 oder 40 Basispunkten dazukommen. Das hängt natürlich auch immer von den Bedingungen am Spotmarkt ab. Und das ist auf jeden Fall eine spaltende Variante, um sicher Geld zu parken.
Was ja bedeuten würde, also 20, 30 Basispunkte, sagst du, bedeutet 0,2, 0,3%, was ja ungefähr, sagen wir mal, rund 10% mehr Ertrag ist schon, als man heute auf dem Geldmarkt bekommt. Das ist schon ordentlich dann. Ja.
Dann ein Trend ist natürlich auch, alle ETF-Anbieter müssen sich weiterhin einem Gebührenwettbewerb stellen. Wie gehen wir damit um? Wir haben jetzt bei neuen ETFs sozusagen eine Early-Bird-Phase eingeführt. Also den gerade beschriebenen ETFs auf den Verteidigungssektor beziehungsweise den Geldmarkt-ETF, die sind erst vor einigen Wochen auf den Markt gekommen, die kann man im ersten Jahr zu den halben laufenden Gebühren investieren.
Also da zieht ihr quasi nur die Hälfte aus dem Fondsvermögen raus.
Also beim Geldmarkt-ETF, der kostet 10 Basispunkte Gebühr im Jahr, so wie alle anderen Anbieter das auch so machen. Aber bei uns ist halt bis Mai nächsten Jahres dann nur 5 Basispunkte. Und der ETF auf Verteidigung, europäische Verteidigung, um genau zu sein, der kostet normalerweise 35 Basispunkte Gebühr im Jahr. Das ist auch marktkonform, aber eben im ersten Jahr nur 18 Basispunkte.
Ich weiß gar nicht, wie wir das bei uns auf der Webseite anzeigen, sowas. Haben wir dann die 0,35 oder haben wir die 18?
Ja, aktuell wird durch die Datensysteme die aktuelle laufende Gebühr geliefert und natürlich irgendwann mal die korrekte erhöhte Gebühr, wenn das Jahr vorbei ist. Und auch in den gesetzlich vorgeschriebenen Basisinformationsblättern ist auch immer die zu dem Zeitpunkt herrschende Gebühr richtig vermerkt.
Ja, super spannend. Ja, es lohnt sich. Also das ist ja das, was mich immer so an dem Thema interessiert. Es gibt immer neue Entwicklungen, neue Produkte, neue Trends. Das hat man jetzt auch in dem kurzen Gespräch schön gesehen. Vielen Dank, dass du uns da die ganzen Einblicke gegeben hast. Sollte man vielleicht zum zweiten Halbjahr nochmal machen. Wir können ja so ein Format draus machen. Das könntet ihr eigentlich mal kurz kommentieren, ob euch sowas interessiert. Einfach mal über die Entwicklungen zu sprechen. Was wird gekauft? Was wird gerade verkauft? Schreibt das doch mal gerne in die Kommentare, ob euch sowas interessiert. Mich interessiert es und würde mich freuen, wenn wir da nochmal drüber sprechen
können. Du hältst ja die Statistiken jeden Monat und kannst es natürlich auch redaktionell für deine Leserschaft verarbeiten. Aber ich komme gern wieder, um hier über den Markt zu berichten.
Dann ist es auch vielleicht nicht mehr so warm wie heute. Vielen Dank, Klaus, für deine Ausführungen und ja, bist herzlich gerne wieder eingeladen. So, das war das Gespräch mit Klaus Hecher über die ETF-Flows im ETF-Markt im ersten Halbjahr. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wie schon im Video erwähnt, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob wir so ein Format weiterführen sollen. Ich finde es ganz spannend, ich hoffe ihr auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Abonniert den extra ETF-Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Informationen mehr hier rund um die Geldanlage mit ETFs. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.